Ja, ich möchte mit dieser Predigt eine kleine Predigtreihe abschließen, die ich jetzt die letzten zwei Male schon begonnen und fortgeführt hatte, als ich hier die Predigt hatte. Da ging es um solche Kairos-Momente, so Gnadenmomente Gottes. Wenn er handelt, wenn er so ein Stück weit eine Anzahlung des Himmels in unser Leben hineingibt, wo Dinge gehen und möglich sind, die sonst normalerweise auf dieser Welt nicht funktionieren. Und wenn so Momente sind von Gottes Handeln, wo er einfach im Raum steht, wo er etwas tut. Und die Frage, wie wir darauf reagieren. Also Gottes Handeln ist immer souverän, ist unverfügbar. Ich kann es nicht einfach machen und hervorpressen und durch irgendwelche Methodik ihn zum Handeln veranlassen, sondern er ist Gott, er ist König und er handelt, aber wir sind gefordert, darauf zu reagieren. Darum ging es im Juni, glaube ich, bei der Predigt und beim letzten Mal ging es dann um so einen beispielhaften Kairos-Moment, der unser ganzes Land betroffen hat mit der Wendezeit. Also im Großen wie im Kleinen handelt Gott und wir sind in der Rolle, dass wir darauf in einer guten, Gott zugewandten, Gott bejahenden Weise reagieren und ihn willkommen heißen in unserem Leben. Und heute möchte ich gerne ins Innere hineingehen von uns, denn Gott handelt zwar völlig unabhängig und unverfügbar, also ohne unser Zutun tut er die Dinge, die er tun möchte, aber er tut sie meistens da, wo eine Bereitschaft dafür da ist, ihn zu empfangen, wo eine Landebahn in unserem Herzen ist für ihn. Habt ihr euch schon mal über die Momente gewundert, in denen Jesus die Zustimmung von Menschen eingeholt hat, bevor er etwas getan hat? Davon gibt es ja mehrere, die verwunderlich sind, wenn er fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Oder willst du gesund werden? Am Teich Bethesda zum Beispiel. Gerade das ist ja so eine eigenartige Situation, denn deswegen wartet der Mann ja da seit vielen Jahren, weil er gesund werden will. Müsste man sagen, was fragt er noch? Ist offensichtlich, sonst würde er nicht dort liegen am Teich Bethesda. Aber es geht hier scheinbar um etwas ganz anderes. Wir kennen das ja von uns persönlich. Wir wollen natürlich ganz allgemein viele Dinge. Aber in bestimmten Momenten, was wollen wir dann wirklich? Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen mit Gott leben, wir wollen seinen Willen tun, wir wollen für andere Menschen da sein, wir wollen Gutes tun und so vieles andere, wo wir jetzt so ganz allgemein sagen würden, ja, das wollen wir, aber wenn Gott uns in einer ganz bestimmten Situation erwischt, wo ihm etwas Besonderes auf dem Herzen liegt, ist dann da wirklich eine Bereitschaft, eine Empfänglichkeit dafür da? Was wollen wir? In dem Moment, wo Jesus diesem Kranken dort begegnet, natürlich will er so ganz allgemein geheilt werden, aber ist in dem Moment noch eine Erwartung da, noch eine Hoffnung da? Ist er bereit, auch all das aus der Hand Jesu zu empfangen in diesem Moment? Klar, wir wollen auch für Menschen da sein, aber wollen wir auch für Menschen da sein, wenn es gerade nicht reinpasst, in den Momenten, die Gott eben gerade passen und wo er im Raum steht und etwas tun möchte? Jesus fragt immer wieder mal nach, was willst du? Er fragt die Mutter von Johannes und Jakobus, was willst du? Er fragt den blinden Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? An anderen Stellen, da fragt er zwar nicht nach, aber er sieht ins Herz der Menschen und er handelt aufgrund dessen, was in ihrem Herzen da ist. Aufgrund ihrer Bereitschaft, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Vertrauens. Jesus setzt immer wieder eine Bereitschaft voraus, bevor er etwas tut. Er zwingt uns zu nichts. Er zwingt uns auch die kostbarsten Dinge nicht auf, die er zu geben hat. Er wird nie die Dinge, die ihm am Herzen liegen, einfach vom Himmel werfen und irgendeinen trifft es dann, der sich nicht rechtzeitig weggeduckt hat, sondern er gibt das, was er zu geben hat, gerade weil die Dinge so wertvoll sind, legt er sie in offene Gefäße, wo kein Deckel drauf ist, sondern wo eine Offenheit da ist, wo eine Empfänglichkeit, eine Bereitschaft da ist, das in Empfang zu nehmen, was Gott so kostbar ist, was ihm so wertvoll ist. Das legt er in unser Leben hinein und selbst wenn es nur noch ein glimmender Docht ist, selbst wenn es nur ein geknicktes Rohr ist, er wird es nicht abbrechen, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, aber wenigstens ein inneres, von Herzen kommendes Ja, Herr, ich will. Lass mich dich empfangen. Lass mich das in Empfang nehmen, was du schenken möchtest, was du tun möchtest durch mich, was du in mein Leben hineingeben möchtest, dass ich auf Empfang bin, wenn solche Kairos-Momente, solche Gnadenmomente Gottes in unserem Leben sind, dass ich zur Verfügung stehe für die Interessen deines Reiches, für das, was du auf dem Herzen hast. Er tut sein Werk in unserem Leben, wenn wir wollen. Deswegen, die Jünger, die haben ja Jesus gefragt, Herr, wie sollen wir beten? Und Jesus sagt ihnen unter anderem, dass sie beten sollen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Kann man fragen, wozu ist dieses Gebet nötig? Gott macht doch eh, was er will. Sein Wille wird schon geschehen, wenn er jemanden heilen will, sondern heilen. Wenn er irgendeine Führung hat für unser Leben, wo es hingeht, dann wird er sich schon melden, wenn er soweit ist. So ungefähr könnte man ja denken, aber Jesus sagt nein, sondern er betet das. Das heißt, ich schaue ganz bewusst auf zu Gott und sage, Gott, dein Wille darf jetzt geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Ich bin bereit dazu, ich will bereit sein zumindest. Lass deinen Willen geschehen. Und das geht auch im Leben von Jesus, geht es so weit, dass selbst der Moment des Sterbens am Kreuz mit seiner Einwilligung erfolgt. Wo er sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und in dem Moment stirbt er. Das ist ja Wahnsinn. Da ist also durchs Leben hindurch bis zum Tod, lebt Jesus etwas vor, in der Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, wo die Dinge, die der Vater tun möchte, die geschehen mit Jesus seiner Einwilligung. Er sagt dann auch vorher schon im Garten Gethsemane, weil das Leid ihm auch zu schwer erscheint, sagt er, Vater, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann würde ich mir das wünschen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Funken von Bereitschaft, sich Gott hinzuhalten, war völlig ausreichend. Deswegen sagt Jesus, auch wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, das reicht schon. Man denkt ja manchmal, damit Gott die ganz großen Dinge in meinem Leben tut, da brauche ich eben auch eine ganz große Bereitschaft dazu. Nein, sondern dieser Funke, den Jesus selbst hier vorlebt im Garten Gethsemane und sagt, eigentlich ist es mir zu krass. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und das reicht schon aus. Und dann tut Gott die größten Dinge der Weltgeschichte im Leben von Jesus. Und so wie ihn der Vater gesandt hat, so sendet er uns, sagt Jesus. Gottes Handeln ist immer ein Gnadenhandeln, ist immer ein Geschenk, es ist immer ein unverfügbares Geschehen. Wir können dafür nichts tun, wir können ihn nicht manipulieren, wir können ihn nicht unter Druck setzen, dass er mal loslegen soll. Wir können ihm nichts befehlen, er ist souverän, aber er legt sein Handeln in die Hände und in die Herzen derer, die ihn wollen und die ein Herz haben, was ihm zugewandt ist, was ein Ja hat, ihm und seinem Handeln und seinem Willen gegenüber. Schon in dem Psalm sagt David, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Das, was auf dieser Erde geschieht, das tut Gott nicht einfach nur entgegen dem Willen und dem Handeln der Menschen, sondern durch die Menschen hindurch. Indem Menschen da sind, die sich eins machen mit ihm und sagen, ja, was du willst, das will ich auch. Und wenn du etwas tun möchtest, dann will ich das auch. Und ich will dafür empfänglich sein. Also es braucht in irgendeiner Weise immer eine Bereitschaft unseres Herzens, wenn Gott an uns etwas tun und durch uns tun möchte. C.S. Lewis, der hat mal formuliert, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ja, also am Ende werden diese zwei Gruppen da sein. Was man daran, also der hat ja recht, das ist sehr scharf auf den Punkt gebracht, sehr tiefgründig. Aber was man daran merkt an diesem Satz ist ja, ohne unseren Willen geht es auch nicht. Also entweder wollen wir, was Gott will, oder wir wollen, was wir wollen, aber Gott macht es nicht ohne unseren Willen. Er wird uns nicht unter Druck, unter Zwang, unter sonst etwas bringen und stellen, damit wir gefügig werden, sondern er will unser Herz. Er will auch nicht einfach nur unseren blanken Gehorsam ohne unser Herz, sondern er will unser Herz, dass ein inneres sich ihm zuwenden da ist. Und dann geschehen oft die wunderbaren Dinge, die er tun möchte. Ich möchte mal eine Reihe von Beispielen nennen, weil ich habe so einige Momente gehabt, wo ich das gelernt habe von Gott, und es waren so wie Lehrstunden. um dieses Prinzip zu verstehen, dass Gott manchmal wirklich wartet, dass unser Herz soweit ist. Und er hat ja auch Zeit. Das ist ja das Gute bei Gott. Er ist unwahrscheinlich geduldig und wartet darauf. Aber man hat wirklich manchmal das Gefühl, er wartet darauf, dass eine Bereitschaft unseres Herzens da ist. Und dann geht's weiter. Und dann tut er die Dinge. Ein Beispiel. Ich habe ich hatte früher mal viel mit Alkoholikern zu tun und auch meinen Zivildienst mit Obdachlosen gemacht und Alkoholikern. Und dann hatte ich lange Zeit nichts mehr mit Alkoholikern zu tun. Und war dann an so einem Punkt, wo ich gebetet habe und gesagt habe, Gott, ich möchte eigentlich wieder mehr einen Zugang haben zu Alkoholikern und dort auch Beziehungen haben und von dir gebraucht werden. Nachdem ich lange keinen Kontakt hatte und am nächsten Tag nach diesem Gebet haut es so ein Betrunkenen bei uns direkt vors Gartentor, wo wir damals gewohnt haben. Der kam dort zum Liegen. Wirklich direkt vorm Tor. Und da bin ich hin und habe ihm hochgeholfen, ihn nach Hause gebracht. Und er hatte Tränen in den Augen. Das war ein früherer Kantor, ein evangelischer Kantor, der abgerutscht ist und dann im Alkohol gelandet ist und mit dem ich dann auch ein wunderbares Gespräch hatte, so viel er davon wahrnehmen konnte. Aber ich hatte dann beim nächsten Besuch schon das Gefühl, es war nicht alles umsonst gewesen. Und worauf ich hinaus will, ist einfach dieser Umstand. Ich habe am Tag zuvor, nach mehreren Jahren, gesagt, Gott, ich würde gerne wieder mehr Kontakt haben. Und am nächsten Tag liegt er direkt vorm Tor. Und wo ich merke, Gott wartet regelrecht drauf manchmal, wo er vom Himmel schaut und sagt, wem kann ich wen anvertrauen? Wem kann ich was anvertrauen? Welche Gaben und Berufungen kann ich wem in die Hände geben? Also wir denken vielleicht manchmal auch so, dass das Entscheidende im Leben ist, dass wir die ganz großen Wunder und geistlichen Erlebnisse haben, aber das viel Entscheidendere ist, dass wir zur Reife kommen in unserem Leben. Denn wenn wir, also das Wunder geschehen, das große Dinge von Gott her geschehen, das kann er über Nacht schenken. Das ist für ihn kein Problem. Das kann ganz schnell gehen. Aber dass wir im Inneren an einen Punkt kommen, wo wir das tragen können, wo wir reif dafür sind, wo wir belastbar genug auch sind für manche Dinge, für manche Gaben, für manche Berufungen und wo wir auch eine Bereitschaft haben, wo Gott dann sagt, darauf reagiere ich jetzt, das ist der lange Weg. Und das ist das Entscheidendste, was in unserem Leben geschehen muss, dass wir zur Reife kommen und dass wir in unserer inneren Verfassung an einen Punkt kommen, wo Gott sagt, dem kann ich es geben, dem kann ich es anvertrauen. Nochmal so ein paar Beispiele, um irgendwie dieses Prinzip, was ich gemerkt habe, wie Gott mich das immer wieder lehrt, um das Prinzip zu verstehen. Es war gar nicht so lange danach, nach dieser Erfahrung, hatte ich innerlich gedacht und gebetet, Gott, ich möchte wieder mehr Kontakt mit Muslimen haben. Irgendwie mehr Freundschaft mit muslimischen Menschen haben und mehr Zeit mit denen verbringen. Ein, zwei Tage später klingelte bei mir das Telefon und einer rief an, der gesagt hat, er wäre Imam und hat mich beschimpft am Telefon und gesagt, gesagt, die Hölle wird mich erwarten und ich werde an der Hölle landen und so, weil ich Pastor war und so und hat alle möglichen Wüstenbeschimpfungen losgelassen. Und ich dachte, Mensch, ich habe gestern oder vorgestern noch darum gebetet, dass ich da Kontakt bekomme, ruft er halt an. Ne? Und dann ist eben auch diese Frage, also es ist ja so, mit Gottes Handeln, er handelt auf unsere Bereitschaft hin, aber wenn er handelt, sind wir wieder gefragt, wie wir darauf reagieren. Ob wir die Menschen lieben, auch in der Form und Variante, wie sie dann vor ihm stehen. Auch wenn sie ganz anders ticken, als es einem vielleicht genehm wäre. Und auch wenn vielleicht damit auch manchmal auch Widerstand, Bedrängnis, Herausforderungen, Sorgen und Ängste und sonst was verbunden sein kann. Da müssen wir reagieren. Und da können wir Gott zugewandt reagieren, indem wir lieben, indem wir unser Herz noch weiter machen, Vielleicht haben wir gedacht, es ist schon weit genug, aber Gott hat genug Möglichkeiten, uns zu zeigen, dass da noch mehr Weite geht und noch mehr möglich ist. Man muss nur die richtigen Leute treffen. Dann merkt man, Gott hat da noch viel mehr vor und will uns in noch größere Barmherzigkeit und Weite hineinführen. Aber dann brauchst du wieder diese Reaktion auf Gottes Handeln. Noch ein Beispiel. Es war vor kurzem erst, jetzt im Sommer, da hatte ich, nachdem eine ganze Reihe, viele Veranstaltungen waren mit vielen Leuten, immer wieder in größeren Gruppen und mit vielen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, hatte ich gebetet und gesagt, Gott, eigentlich will ich auch wieder mehr Raum haben, mehr Möglichkeiten haben für Einzelgespräche, so für das Persönliche und auch so das Tiefergehende. Auch wieder ein, zwei Tage später klingelt bei mir das Telefon und ein Mann aus Baden-Württemberg ruft an. Der war bei Geistheilern und einem Priester und sonst was und hat ihm alles nicht so richtig geholfen. Und da wollte er mal einen Pastor anrufen, hat im Internet geguckt und landet bei mir. wo es für überhaupt keine natürliche Erklärung dafür gibt und wo ein ganz, ganz wunderbares Gespräch dann zustande kam und auch ein tiefes Gespräch, was gut war, wo man gemerkt hat, es war Gott drin. Und da fügt Gott dann manchmal die ulkigsten Umstände zusammen und zueinander, einfach weil er es ist, weil er, warum auch immer, Gott tut dann die Dinge. Wenn wir bereit sind im Inneren für die Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, dann sorgt er dafür, dass alles zusammenfindet, zueinander findet. Das ist dann manchmal gar nicht so kompliziert, wo man sich dann überlegen muss, wie erreiche ich denn diesen oder jene Menschen oder wie komme ich da in diese Szene oder in dieses Milieu rein oder wie soll denn das werden, was will denn Gott mit mir da machen? Er fügt es dann zusammen. Worum es im Leben mit Jesus immer geht, ist Jesus. Nicht Menschen und Dienste und Aufgaben und irgendwas abarbeiten fürs Reich Gottes und wir müssen noch so viel schaffen und die Zeit ist so kurz und so. Nee, darum geht es nie, sondern es geht immer darum, zu Jesus zu schauen, zu ihm zu gehen, unser Herz ihm hinzuhalten und zu sagen, mach mich fähig, auf das zu reagieren, was du tust, wohin auch immer das führt und wie auch immer das aussieht. Und welche Überraschungen damit auch immer verbunden sind, weil manchmal haben wir so Vorstellungen davon, wer wir sind und wie wir ticken und was wir für Gaben und Berufungen haben und was jetzt Gott alles machen müsste. Wir werden im Nachhinein manchmal merken, wie besonders Gottes Führungen waren und wie man am Ende an einem Punkt steht, den man am Anfang gar nicht geahnt hätte. Wo man in Aufgaben, an Orte, in Umstände hineinkommt, die hat man vorher nicht gedacht, weil man sie nicht kannte. Und weil man im Inneren vielleicht noch gar nicht an dem Punkt war, das fassen und verstehen zu können. Ich bin ja immer so, dass ich gerne schon 10 Jahre im Voraus wüsste, was dann kommt, was dann sein wird und was der Wille Gottes ist in 10 Jahren oder so. Das wird Gott nicht machen, in den allermeisten Fällen, weil wenn ich jetzt überlege, das, was ich jetzt lebe, manche Dinge, wenn Gott mir die vor 10 Jahren gesagt hätte, manches davon hätte mir Angst gemacht, manches davon hätte ich total langweilig gefunden und keine Lust drauf gehabt. Andere Dinge, die hätten mich überfordert. Sachen hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil ich sie nicht kenne. Was will Gott uns denn erzählen über die Zukunft? Also jeder Tag hat seine eigene Sorge, sagt Jesus. Er wird uns Tag für Tag und Schritt für Schritt führen, weil die Dinge der Zukunft für uns manchmal noch so ungreifbar, so unverständlich oder vielleicht auch manchmal sogar abstoßend wirken, einfach weil wir gerade so ticken, wie wir ticken. Aber in ein paar Jahren kann es schon völlig anders aussehen. Und es kann sein, dass wir die Dinge lieben werden, die dann sein werden, was wir jetzt noch nicht denken, weil wir einen Weg gehen, einen inneren Weg gehen und Gott uns immer mehr in eine Bereitschaft hineinführt, in dem zu leben, was er im Sinn hat. Noch ein paar Beispiele. Also ich habe da so eine Serie von Erfahrungen dann gehabt in dieser Weise, wo ich denke, es ist wie so eine Lehrstunde. Es geht nicht immer darum, dass es am nächsten oder übernächsten Tag passiert, aber das Prinzip dahinter. Es ist eine Landebahn im Herzen, wo Gott landet in unserem Leben. Hatte ich auch vor einer Weile auch innerlich gebetet, habe gesagt, Gott, ich möchte eigentlich auch wieder bewusst auch Freundschaften und Kontakt mit Menschen haben, die auch wegen ihrer sexuellen Orientierung Ablehnung erleben und Verachtung erleben, auch von, von Christen. Und ich habe, da war es auch wieder so, am nächsten oder übernächsten Tag eine Zufallsbegegnung, wo es genau darum ging. Eine Woche später rief mich einer an, genau dasselbe Thema, auch Leute, die auch da viel Schmerzliches erlebt haben. Und wieder so eine innere Bereitschaft, so ein Signal an Gott, und er kommt und handelt. Ein Freund von uns, Feuerwehrmann, früher Jüngerschaftsschüler hier gewesen, hat uns auch vor kurzem erzählt, dass er auch nach einer Phase, nach einer gewissen Zeit so plötzlich so ein Wochenende hatte, wo er mit einigen Musikern unterwegs war und Gott angebetet hat. Und es war für ihn so ein ganz belebender, geistig belebender Moment. Und als er dann wieder auf Arbeit gehen musste am nächsten Tag, klang das noch so in ihm nach. Er war im Auto unterwegs und hat Gott angebetet und eigentlich auch wieder so eine neue Belebung und Hingabe an Gott erlebt. Und dann war das der erste Dienst und die mussten ausrücken zu einer Frau, die am Ende hohen Blutdruck hatte oder so, ein paar Sachen. Ne? Die wollte eigentlich in den Gottesdienst gehen und konnte nicht und war traurig und hatte Angst vorm Tod. Und unser Freund hat mit ihr da eine halbe Stunde geredet, Bibeltexte weitergegeben, die er hier auf Jüngerschaftsschule gelernt hat im Übrigen. Das lohnt sich. Für sie gebetet und mit ihr dort einen kleinen Gottesdienst gefeiert, mitten während dem Feuerwehreinsatz. Die Kollegen mussten eine Weile warten draußen. Aber diese Frau war so ermutigt und natürlich auch überrascht, was man so beim, wenn man die Feuerwehr ruft und man kriegt sozusagen einen Gottesdienst, einen Heimgottesdienst bei sich zu Hause. Aber das war auch so für den Freund von uns so ein Moment, wo er gemerkt hat, Wahnsinn, er ist ja sonst jeden Tag auf Arbeit. Und so viele Einsätze, so viele Stunden, die nicht so verlaufen. Und kaum ist mal so ein Moment der inneren Hinwendung zu Gott und schon der nächste Einsatz hat eine ganz andere Qualität und ganz andere Dinge geschehen und Umstände kommen zusammen, Menschen finden zusammen, das, was vom Himmel her gelenkt ist. Und noch ein Beispiel. Meine Frau, die Madalina, die hatte für längere Zeit, 10 Jahre, eine JG mitgeleitet in Dresden und hat sich dabei immer, das darf ich erzählen, hat sich eine Zeit lang immer über einen der anderen Leiter innerlich empört und dachte, so kann man das doch nicht sagen, wie der das macht, so kann man das doch nicht tun und kann man das doch nicht machen. Und irgendwann ist sie innerlich umgekehrt und hat sich gesagt, also hör mal, Gott hat den eingesetzt, so wie der ist. Und dann hat sie angefangen zu beten für den, dass Gott ihn so gebraucht, wie er ist. Und ihn in seiner Art segnet und gebraucht. Und schon beim nächsten JG-Abend kamen 60 Leute, normalerweise kamen 20 bis 30 Leute. Das war der nächste Abend. Außerdem kam in derselben Woche noch eine Einladung, auch in einer anderen Gemeinde einen JG-Abend zu halten, der dann richtig gut lief. Und Gott hat ihnen äußerlich ihren Wirkungsbereich erweitert, vergrößert, weil Madalina innerlich in einer Haltung vom Kritisieren hin zum Segnen gekommen ist. Nicht nur Madalina war dadurch gesegnet, sondern sogar das ganze Team, der ganze Dienst. Und da merken wir, das ist ein geistliches Geschehen, wie unser Leben gefüllt ist, was passiert im Inneren und im Äußeren. Es hängt miteinander zusammen, genauso wie Himmel und Erde miteinander zusammenhängen. Deswegen sagt Jesus auch, betet, dass Gottes Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dass da eine Verbindung entsteht zwischen Himmel und Erde, zwischen dem, was Gott auf dem Herzen hat und dem, was in unserem Leben geschieht. Zwischen dem, was in unserem Herzen an Bereitschaft da ist und dem, was es sofort an Frucht trägt. Sofort oder ein bisschen später. Es wird Frucht tragen. Es braucht für das Leben mit Gott immer eine innere Bereitschaft für die Wege Gottes, weil Gott uns eben nicht gewaltsam auf die Spur bringt und einnordet und sagt, jetzt musst du so machen, wie ich will, sondern weil Gott die Liebe ist und geliebt werden möchte. Es geht gar nicht anders. Und unsere Welt und unser Leben in völliger Freiheit erschaffen hat. Er hat auch Adam und Eva schon in den ersten Berichten, auf den ersten Seiten der Bibel, nicht gezwungen zu irgendwas, sondern in volle Freiheit hineingestellt. Und so funktioniert auch unser Leben mit Gott. Es ist ein Leben der Freiheit. Und in dem Maße, wie wir ein Ja zu ihm finden und uns für ihn empfänglich machen und uns ihm hinwenden, ihm zuwenden, in dem Maße wird er das gebrauchen. Und dann wird er wunderbare Dinge tun, sehr individuelle Sachen, im Großen, aber auch im Kleinen. Also ich habe das bei den letzten zwei Predigten, also vor allen Dingen die vorletzte Predigt auch gesagt, so ein Handeln Gottes, solche Kairos-Momente, die können so groß sein wie epochale Ereignisse, die ein ganzes Land betreffen, aber die können auch so klein sein, dass ganz viele davon in einen einzigen Tag hineinpassen. Und wenn er das tut, dann sind wir wieder gefragt, darauf zu reagieren. Und so geht das Leben mit Jesus. So geht das Tag für Tag und Schritt für Schritt. Deshalb ist auch die Erneuerung unseres Inneren, die Erneuerung unseres Denkens, unserer inneren Ausrichtung so enorm wichtig. Buße tun heißt genau das, nämlich Sinnesänderung, dass ein Umdenken erfolgt. Also Metanoia, das Wort, was das Neue Testament verwendet für Buße tun, heißt genau das eigentlich, dass in unserem Denken, in unserer inneren Bereitschaft eine Veränderung passiert. Dass sich da ein Umdenken ereignet, eine Sinnesänderung, was man bisher gedacht hat und getan hat, wie man es bisher gesehen hat, wie man es bisher verstanden hat, wie man die Dinge bewertet hat, ist plötzlich anders. Das ist Buße, das ist Bekehrung. Sowohl in dem Moment, wenn ich das erstmalig in meinem Leben mache, aber auch die vielen anderen Momente, die alltäglich stattfinden, wo ich merke, okay, nee, hier merke ich, ich muss umdenken. Ich brauche eine neue Gesinnung, eine neue Bereitschaft Jesus gegenüber. Das ist auch Buße, das ist Bekehrung. Das ist das Kernelement von Buße und Bekehrung. Das sind so die Begriffe, die wir dafür haben, Umkehr, Buße. Aber was es konkret bedeutet, ist einfach Umdenken, Neudenken. Das sagt das Wort. Ja, also, dass ich rückwirkend bemerke, dass ich schräg gedacht habe. Dass ich in meinen Grundannahmen, in meiner Orientierung irgendwo daneben liege. Und das merke ich und lerne dadurch neu zu denken. Und das ist Bekehrung, das ist Buße. Oder ja, dass ich umdenke, dass mich eine Erkenntnis packt, dass ich eine Sinnesänderung erlebe. Und das passiert im Alltag ja so oft. Es sollte passieren, weil Gott wird uns weiterführen. Der will uns führen durch dieses Dickicht des Lebens, wo wir immer wieder merken, Mensch, hier denke ich jetzt ganz anders als früher. Also wenn ich überlege, ich hab noch so ein paar Notizen mal gefunden von den ersten paar Andachten, Predigten, Impulsen, die ich mal als Teenie gegeben habe. Das ist unfassbar peinlich. Ich denke, meine Güte, solche Leute, die würde ich aber hier nicht reden lassen. Und das ist der normale, gesunde Weg, dass man sich da hoffentlich weiterentwickelt. Und dass man auch in einigen Jahren, ich dann auch Dinge anders sagen werde als jetzt, einfach, weil das der normale, gesunde Weg mit Jesus ist, dass da was zur Reife kommt und dass die Erkenntnis zunimmt, dass Klarheit in unserer Gesinnung, in unserem Denken zunimmt, dass es durch Erfahrungen und auch durch leidvolle Erfahrungen geschärft wird, geklärt wird, also dass da die Sicht frei wird und dass man plötzlich in Dingen stehen kann und leben kann, was früher noch nicht ging. Und das passiert vor allem durch leidvolle Erfahrungen und durch Herausforderungen, die zu bestehen sind. Durch Widerstände, die zu überwinden sind, durch Hürden, die man nehmen muss. Das zu vermeiden und immer auszuweichen, wird dazu führen, dass man nicht weiterkommt. Man wird nur an dieselben Grenzen und Mauern an anderen Orten widerstoßen in irgendeiner neuen Form. Durch neue Menschen, neue Gesichter, neue Umstände, aber es ist dasselbe Problem. Jemand hat mal gesagt, man kann bei Gottes Prüfungen nicht durchfallen. Man kann sie nur so oft wiederholen, bis man sie bestanden hat. das ist ja auch der Sinn von Prüfungen im Schulsystem, ist ja nicht vor allem der, dass man scheitert, sondern dass man das nächste Level erreicht. dass man auf die nächste Stufe kommt. Und dasselbe passiert auf unserem Weg mit Jesus. Er hat niemals im Sinn, uns scheitern zu lassen, und auch keine Hürde in unserem Leben ist dazu gedacht, uns scheitern zu lassen, und ist dazu gemacht und wird von Gott irgendwie zugelassen, sondern wenn schon die Dinge in unserem Leben geschehen, die uns in Bedrängnis und in Not bringen, dann sind sie eine kostbare Chance, das nächste Level zu erreichen. Also, dass man da im Inneren wirklich eine Veränderung erlebt, und das passiert manchmal ja auch nur dann, wenn man so in Bedrängnis gerät, dass man merkt, ich komme jetzt hier nicht weiter, wenn sich in meinem Inneren nichts verändert, weil die äußeren Umstände sind, wie sie sind, und wenn sich im Inneren nichts verändert, weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Na wunderbar, das ist ja genau das, was Gott will. Gott will uns nicht in Bedrängnisse führen. Das hat er nicht auf dem Herzen, aber die sind einfach mal da auf dieser Welt. Und Gott ist so gut, dass er trotz dieser Bedrängnis und gerade dann das, was er eigentlich gar nicht in diese Welt gebracht hat, am Ende noch gebraucht, um sein Reich zu bauen und um seine Welt hier unter uns aufzurichten und seine Königsherrschaft, könnte man sagen. Es braucht ein inneres Zurechtrücken, eine innere Bereitschaft, und das ermöglicht im Leben mit Gott so vieles. Letztlich hängt alles, was vom Reich Gottes in unserem Leben wächst und was durch Gott auch aus unserem Leben ausstrahlen darf, an unserer inneren Gesinnung und Bereitschaft. Deswegen ist der Weg mit Jesus zuerst und vor allem ein innerer Weg. Und dafür braucht es auch Zeit. Also es braucht auch Zeit, Dinge innerlich zu bewegen mit Jesus. Und nicht nur im Äußeren festzuhängen, in den äußeren Geschehnissen, sich nur von einer Aktivität in die nächste zu stürzen und von einem Menschen zum nächsten zu rennen und von einer Versammlung zur nächsten, sondern es, alles, was wirklich lebt, das kommt vom Inneren her ins Äußere hinein. Gott hat die Welt geschaffen auch durch sein Wort, durch das, was er sich erdacht hat, und er spricht und dann geschieht es, und er spricht ja vor allen Dingen auch in unser Herz hinein. Weil alles, was sich dort bewegt und was dort fest und stark wird und gesund und gut orientiert, das wird sofort dann eine Frucht im Äußeren tragen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das, was drin lebt, das wird rauskommen. Und wenn Jesus in uns lebt und unser Denken, unsere Gesinnung, unsere Orientierung prägt, dann hat das im Äußeren Auswirkungen, dann trägt es eine Frucht. Und dann handelt Gott. Und dann können wir darauf wieder reagieren. Und so kommt eins zum anderen und es geht Stück für Stück voran. Dass wir auch solche Momente der Buße erleben, also wo wir im Inneren merken, wir haben irgendwo die Peilung verloren und sind gar nicht auf der Spur Jesu unterwegs in der ganzen Art und Weise, wie wir rangehen und Dinge verstehen, das alleine ist ja auch schon so ein Kairos-Moment. Das ist ja schon ein Handeln Gottes, sowas zu erkennen. Das sind schon die ersten und intensivsten Momente, wo es darum geht, darauf zu reagieren. Wenn wir so eine Ahnung im Inneren haben und merken, Gott zieht gerade in diese Richtung, obwohl ich hier lang gucke und hier lang gehe. Das sind Kairos-Momente schon. Solche Gnadenmomente Gottes, wo er uns eine wunderbare Chance gibt, da auf seinen Weg zu gehen, auf ihn zu hören. Lesen wir in der Bibel vielfach, zum Beispiel Paulus schreibt das: Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? In Römer 2, Vers 4. Es ist ein Gnadenhandeln Gottes, das zu spüren, das zu merken im Inneren, dass man falsch unterwegs ist. Und er sagt uns das, er lässt uns das spüren. Das kann manchmal auch herausfordernd sein, auch schmerzhaft. Gerade wenn wir völlig anders ausgerichtet sind und unser Herz an Dingen hängt, die ganz auf der anderen Seite irgendwo liegen. Das lesen wir zum Beispiel auch in 2. Korinther 7, Vers 9. Da formuliert Paulus das so: Jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden seid, also weil die waren betrübt durch das, was ihnen bewusst geworden ist im Inneren, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden. Ja, das kann passieren. Also, dass man im Inneren betrübt ist, obwohl Gott da ist, obwohl Gott handelt, Aber weil man das erstmal unter die Füße kriegen muss, man ist konfrontiert mit dem Sinn Gottes, also der Gesinnung Gottes, mit dem, wie er denkt und fühlt und was ihm auf dem Herzen liegt und merkt, das passt nicht so ganz überein, das erzeugt erstmal eine Spannung, eine Reibung. Deswegen sind Momente der Buße oftmals keine Freudenmomente im ersten Moment. Aber es ist ein unglaublicher Gnadenmoment Gottes. Weil die Frucht, die das trägt, wenn ich auf ihn höre, wenn ich darauf einsteige, wenn ich mich mitnehmen lasse und auf ihn so reagiere, ihm zugewandt reagiere, dann kommen die wunderbarsten Dinge dabei raus. Da kommt eine Freude und ein Frieden danach ins Leben, den man vorher so nicht hatte. Da heißt es zum Beispiel auch, Gott hat auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also im Großen wie im Kleinen, bei uns persönlich, in unserer winzigen kleinen inneren Welt, die wir so haben, aber auch das, was die Menschheit betrifft, in ihren großen Gruppierungen, da kann Gott Gnadenmomente der Umkehr geben. Das war also auch Thema bei der letzten Predigt in dieser Reihe. Und das, was dabei rauskommt, ist Leben. Lebensmöglichkeit, Lebenskraft, Lebensfreude und eine Freiheit, nach der wir uns sehnen. Ja, also indem wir auf solches Reden und Handeln Gottes zustimmend reagieren, da entsteht eine Frucht, die sich lohnt. Und das ist das Abenteuer unseres täglichen Lebens mit ihm. Und da will ich ja uns alle, auch mich, wieder neu ermutigen, dass wir wirklich mit Jesus leben. Ja, nicht nur auf ihn irgendwie, also mit ihm rechnen, dass er am Ende der Zeiten mal kommt oder dass er so der richtige Gott ist, von dem man sich auf diesem Leben entscheiden kann, sondern dass wir mit ihm leben, Tag für Tag. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Und das Wort, was da steht, im Griechischen ist eigentlich ein Verb, also ein substantiviertes Verb. Also das heißt, er ist nicht nur so ganz allgemein abstrakt mein Leben, sondern mein tägliches Leben, mein Vorwärtsgehen, das ist Christus. Das bedeutet, so wie Jesus gesagt hat, ich kann nichts tun, als was ich den Vater tun sehe. Und er mit offenen Augen gelebt hat und jeden Tag geschaut hat, was tut denn der Vater? Und darauf zu reagieren und dafür bereit zu sein und dann wiederum zu beten, Vater, tu das, was du tun willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn man da in Kranken am Teich Bethesda liegen sieht, dann zu fragen, Vater, was willst du ihm tun? Was ist meine Rolle jetzt in dem Ganzen? Und wenn man in irgendeine andere Situation kommt, irgendeinem Menschen begegnet, immer wieder zu fragen, Vater, was willst du tun? Oder was tust du gerade? Und wenn mir irgendwas widerfährt und plötzlich einer vor meinem Gartentor liegt oder ich in irgendeine Situation komme, so eigenartig wie sie auch ist, dann zu fragen, Vater, was möchtest du jetzt? Warum landet der denn jetzt hier bei mir und nicht bei den Nachbarn? Oder warum habe denn ich das jetzt erlebt? Und was kann ich jetzt tun? Wie kann ich darauf dir zugewandt reagieren? Und das ist das größte Abenteuer des christlichen Lebens, muss man sagen. Und da der Weg, der wird eigentlich immer schöner. Der wird auch manchmal herausfordernd, aber es lohnt sich ja so sehr. Wir lesen in den Sprüchen, der Weg des Gerechten scheint immer heller bis zum vollen Tag. Das ist so ein wunderbares Bild, was da drin steckt, wenn ihr euch einen Sonnenaufgang vorstellt. Ich habe das mal früher gemacht, als ich Teenie war, bin ich manchmal vor Sonnenaufgang auf den Pöhlberg hier hochgelaufen, um zu beten. Und da war es noch dunkel, da waren die Fledermäuse so unterwegs. Dann dämmerte das langsam. Es wird langsam hell am Horizont und dann sieht man oben die Wolken, wie die anfangen zu glühen, wie da schon die Sonne ist. Die ist dann bei mir noch gar nicht angekommen und irgendwann bricht die Sonne über den Horizont. Und das ist eigentlich ein Bild, was die Bibel verwendet für unseren Weg mit Gott. Dass er selbst für uns immer heller wird. Dass wir am Anfang so ahnen, etwas von Gottes Kraft, von seiner Gnade, von seiner Liebe und von seiner Weisheit erahnen. Wir sehen so am Horizont bei den anderen, die wir so beobachten, wie dort Licht ist und sehen vielleicht, ja, wie die Christen, die wir so kennen, die so am Himmel schweben förmlich, wie die so von Gottes Licht erfüllt sind und es wächst so eine Sehnsucht in uns Aber irgendwann kommt auch der Moment, wo es heller und heller wird und das Licht über den Horizont bricht und einfach in unserem Leben, Gott in unserem Leben ist. Bis zum vollen Tag, also bis zum Mittag heißt es da in diesem Vers. Und das wünsche ich uns auch wieder neu, dass wir uns auf dieses Abenteuer mit ihm einlassen und auf sein Handeln, sein Reden wohlwollend und ihm zugewandt reagieren. Und dass wir uns innerlich in eine Bereitschaftshaltung versetzen und sagen, immer bereit, wir sind bereit für dich, Jesus, für das, was du vorhast. Und sind gespannt, wie du das füllst und wie du dieses offene Gefäß gebrauchst und dort deine Gnade hineinlegst. Amen. Ich bete noch mal ganz kurz. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du voller Güte und Gnade bist und dass du für diese Welt so viel Wunderbares im Herzen hast. Dein Wort sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er dich, Jesus, gesandt hat, damit alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und du bist nicht gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu erlösen. Und du bist auch nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern um uns in die Freude deines Reiches hineinzuführen. Und Jesus, darum bitte ich dich für uns alle hier, dass auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen eine neue Belebung mit sich bringen, dass unser Geist angesprochen wird von deinem Geist, dass du uns innerlich eine Sinnesänderung schenkst an den Punkten, wo wir total quer unterwegs sind. Dass du uns Freude gibst, daran dir nachzufolgen, dass wir auch rauskommen aus vielleicht schrägen Vorstellungen davon, wie das geistliche Leben auszusehen hat. Und da, wo wir mehr auf Menschen orientiert sind als auf dich, da bitte ich dich auch, dass du uns hilfst. Und ich danke dir, dass du mit so einer Gnade und Barmherzigkeit auf unser Leben schaust und noch so viel Geduld mit uns hast, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das zu schätzen lernen und dich dafür auch anbeten können und du uns weiterführst, so wie es dir gefällt, Herr. Amen.